Das Wort, was wir heute einmal betrachten wollen, das steht im Lukas-Evangelium. Lukas, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Und ich lese sie nach der neuen Genfer Übertragung. Dort steht: Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinsten Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was von dem Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitzen ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüber kann, selbst wenn er es wollte, und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es muss einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Herr, begegne uns in deinem Wort. Amen. Das ist ein Text, dachte ich, kannst du das überhaupt machen? Ich möchte ja hier nicht irgendeine Predigt, so eine Donnerpredigt loslassen. Das geht ja nicht. Aber wir müssen ja den Tatsachen des Evangeliums, des Wortes Gottes, müssen wir ja ins Auge sehen. Und das sind Tatsachen. Und ich habe so überlegt, wie überschreibe ich das Ganze, diese Passage, die hier in der Bibel steht. Und da kam ich so auf verschiedene Themen. Zum Beispiel der größte Fehler meines Lebens. Oder dann dachte ich mir, nee, du könntest das auch sagen, kurzer Zwischenbericht aus der Hölle. Aber dann dachte ich mir, es ist vielleicht besser, wenn du es so nennst, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Ihr merkt, das sind alles Sachen, die uns angehen und die hier drinnen stehen. In unserer Welt werden sehr viele Witze gemacht über den Himmel, über die Hölle. Warum? Weil eigentlich wir uns das gar nicht vorstellen können. da klemmt schon die Säge mit unserer Intelligenz, möchte ich sagen. Sehr viele denken ja sowieso, dass nach dem Tod alles aus ist und der Himmel wäre ein hohles Pfaffengeschwätz und die Hölle eine leere Drohung. So begegnet es uns manchmal. Solche Leute gibt es ja in Massen, die so denken, die so eine Meinung haben. Genau wie in unserer Bibel hier der Reiche und seine fünf Brüder. Die waren in der Mehrzahl. Ne? Doch spätestens an dem Tag, wo mein Leben zu Ende geht, wo Gott sagt Schluss hier auf Erden, da spätestens entsteht die Frage, wo gehe ich hin? Wie geht das weiter? Komme ich in den Himmel oder in die Hölle? Ganz wichtig ist es, wenn ich über diese entscheidenden Fragen in meinen Lebzeiten natürlich eine klare Antwort habe. Das wäre viel besser. Unser Gotteswort spricht nicht davon, dass alles aus ist. Im Gegenteil. Es spricht davon, jetzt geht's erst richtig los. Nach unserem Leben hier auf dieser Erde kommt die Ewigkeit. Damit wir zu diesem Zeitpunkt nicht als törichte Deppen dastehen, werden wir schon jetzt mit dieser Frage hier konfrontiert. Ja, diese Frage kommt auf uns zu. Wo verbringst du die Ewigkeit? Als Jesus diese Geschichte erzählt, erfährt man was über Abrahams Schoß und dann auch über Qualen im Feuer und so weiter. Das sind Einzelheiten, die für mich eigentlich völlig unwichtig sind, weil es Bilder sind. Bilder und Vergleiche. Von dem, was jenseits der Todesgrenze ist, kann Jesus nur in solchen Bildern und Vergleichen sprechen. Wichtig ist, dass wir verstehen, was er damit gemeint hat. Und was damit gemeint ist, das ist wichtig. Aus diesem Wort Gottes steht für mich Folgendes fest. Einmal nach dem Tod werden die Menschen in zwei Gruppen unterteilt. Das ist Fakt. Sie werden in zwei Gruppen geschieden. Also stimmt dieses Sprichwort, was so unter uns auch grassiert, ob arm, ob reich, im Tod sind wir gleich, überhaupt nicht. Die Bibel sagt nichts davon. Die Menschen werden ganz radikal getrennt nach denen, die bei Gott sind und denen, die fern von Gott sind. Ganz klar, die einen in der Nähe Gottes, das Bild von Abrahams Schoß, was wir gehört haben, die anderen in der Gottesferne, das Bild vom Feuer. Eindeutig. Dass jemand in der Hölle geröstet wird, und das ist eigentlich totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Allein dieses von Gott entfernt sein ist dies bewusst zu erleben und aushalten zu müssen, das ist für mich die Hölle. Weit weg zu sein von Gott. Es ist so, als ob man schon als Verdurstender die Quelle vor sich hat, die plätschert schon, und ich komme nicht dazu. Ich verdurste. Das zu erkennen, dass ich jetzt zu denen gehöre, die nicht bei Gott sein dürfen, ist schlimm, ist wirklich die Hölle. Dort sind zum Beispiel alle Atheisten versammelt, die immer ihr Glaubensbekenntnis gesagt haben, es gibt keinen Gott. Die trifft man dort. Die alles über Bord geschmissen haben. Sie erleben und müssen dies erkennen, dass es einen Gott gibt und sie ihr irdisches Leben total falsch eingerichtet haben. Sie haben das Falsche geglaubt, dem Falschen vertraut. Also Gott sehen müssen, den eigenen Irrtum erkennen müssen und das nicht abändern können, das ist die Hölle. Nun gibt es dort zwar einen Eingang, aber keinen Ausgang, so wie es hier in der Bibel steht. Es gibt keine Möglichkeit, die Menschengruppen zu wechseln. Das würden wir ja dann gerne. Also ist dies eine unwiederüberbrückbare Kluft, die dazwischen ist, so wie es hier geschrieben steht. Wie durch ein Fenster muss ich sehen, was ich nicht wahrhaben will. Gott ist da und es gibt für mich ein zu spät. Ihr Lieben, bei Gott gibt es keine Kompromisse. Da diskutiert nicht mit uns. Es gibt da keine Zwischenlösung und auch keine spekulativen Diskussionen. Es gibt nur ein Entweder-Oder, ein Ja oder Nein. Du täuschst dich gewaltig, wenn du denkst, dass Gott eine einzige Ausnahme macht. Ein gewaltiger Irrtum. Der Tod nagelt uns unwiderruflich auf das Ergebnis unseres Lebens fest. Alle Chancen sind vorbei. Es gibt ein zu spät, wie es hier steht. Tja, wo bleibt denn die Liebe Gottes zu uns? Das ist ja hart, was wir bis jetzt gehört haben. Die Liebe Gottes zeigt sich so, er sagt uns schon heute, was auf uns zukommt. Das ist seine Liebe. Und er hat alles getan, dass wir nicht verloren gehen. Das ist seine Liebe zu uns. Die Bibel spricht ja nicht von einer Wegkreuzung, an der ich mich entscheiden kann, entweder jetzt rechtsrum oder linksrum oder geradeaus, sondern hier gibt es nur Hölle und Himmel. Nein, Gottes Wort zeigt mir, dass ich immer auf den Weg zur Hölle bin. Das zeigt mir Gottes Wort durch meine Sünde. Also ich bin verloren und trotzdem in seiner Liebe hat er mein Lebensweg, er lässt mich nicht einfach in meinem Lebensweg laufen, sondern hat seinen Sohn geopfert, damit es die Möglichkeit des Himmels für mich gibt. So ist Gott. Er lässt mich umkehren. Er hat selbst seinen Sohn geopfert. Er hat alles getan. Und die Informationsquelle ist sein Wort. Die Bibel. Darin steht sehr wenig, wie das nach unserem Tod sein wird. Fakt ist, wie wir es gelesen haben oder gehört haben, dass wir danach die Quittung für unser Leben erhalten. Was er mit uns macht, Gott, das hängt davon ab, was wir aus unserem Leben gemacht haben und nichts anderes. Deshalb lenkt er unseren Blick auf unsere Gegenwart. Diese Geschichte ist ja nicht für Leute, wie der arme Lazarus ist, bestimmt. Eigentlich nicht. Sondern für die, die mit dem Reichen verglichen werden. Sind wir das? Reich? Nun, im Vergleich zur Mehrheit der Weltbevölkerung sind wir reich, muss ich schon mal sagen. Mit den Ärmsten bei uns würde mancher auf der Welt tauschen. Mal nur für einen Tag. Das können wir uns gar nicht vorstellen, aber es ist so. Einfach mal so leben wie du oder ich. Ja, wir haben eigentlich viel Mitleid, aber wir halten doch im Grunde an unserem Lebensstil fest. Bitte, ja, keine Einschränkung. Es langt gerade so für mich. Merkt ihr, dass Gottes Wort immer aktuell ist? Damals wie heute? Der arme Mann hat hier einen Namen. Lazarus heißt er. Das heißt, Gott hilft. Ob er das immer so gesehen hat, weiß ich nicht. Aber sein Name sagt aus, Gott hilft. Der Reiche dagegen, da wird hier mit Namen gar nicht erwähnt. Erst dann, wenn wir unseren Namen bei dem Reichen einsetzen, wird diese Geschichte richtig vollständig, würde ich sagen, und für uns verständlich. Also, Himmel und Hölle sind nicht eine Erfindung der Reichen, um die Armen auszubeuten. Diese Doktrin haben wir ja auch mal gelernt gekriegt. Warum setzt sich Jesus so in dieser Begebenheit für diesen Lazarus ein? Ob Gott mich einmal in seiner Nähe duldet, hängt davon ab, ob ich den Lazarus vor meiner Tür sehe und nicht nur sehe, sondern ihm auch helfe. Darum setzt sich hier in dieser Begebenheit Jesus für den Lazarus so ein. Das ist ihm wichtig, dass das weitergesagt wird. Sehe ich den Lazarus vor meiner Tür? Das ist der Prüfstein für meinen Glauben an Gott. Wie wird unser Gott siegreichen Kriegsherrn mit glorreichen Begräbnissen begegnen, habe ich mich gefragt. Na, es gab ja da riesengroße Kriegsherren, ob das zur Römerzeit war oder Napoleon oder wer weiß. Wie wird Gott denen begegnen, die so ein riesengroßes Begräbnis gemacht haben, aber in ihrem Leben alles vorbeigelebt haben? Natürlich wäre die Sache für mich viel einfacher, wenn ich so ein paar Glaubensbekenntnisse sprechen brauchte nur und damit meinen Frieden hätte. Das wäre einfach. Aber so einfach ist es nicht. Das wiederum könnte vor ihm auch eine Lüge darstellen. Ob meine Liebe zu Gott echt ist, entscheidet sich immer an der Liebe zu meinem Nächsten. Immer an dem Lazarus vor meiner Tür und nicht anders. Der Reiche, er war bestimmt auch anständig. Ich möchte keinen Dreck schmeißen. Er war bestimmt auch anständig und vielleicht auch sozial eingestellt. Er ließ ein paar Brotstücken vom Tisch fallen, na gut, für die Hunde, aber auch vielleicht für den Lazarus. Für mich das Beste, na, für dich die Reste. Er kam aber nicht wegen seinem Reichtum in die Hölle. Das nicht. Nein, der Theologe Betzel hat das mal so formuliert. Der Reiche war ein typischer praktizierender Atheist. Er ist lieblos, keine Liebe zu Gott oder den Menschen. Deshalb lädt er große Schuld auf sich, weil er ganz arm an Liebe ist obwohl er ganz andere Voraussetzungen hat. So hat er das für diesen Text hier benannt. Eigentlich sind wir ja alle für Nächstenliebe. Es klappt noch nicht im konkreten Lazarusfall manchmal, ne? Vor unserer Tür, wenn da einer steht. Das können aufmunternde Begleitungen sein, ein Liebesdienst bei einem Kranken, eine Geldspende bei einem Bedürftigen, ein Stück Kuchen oder liebes persönliches Wort, geschenkte Zeit und, Zuwendung. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Lazarus zu begegnen. Siehst du den Lazarus vor deiner Tür? Vielleicht deine Frau, deine Kinder, dein Nachbarn, der Hilfsbedürftige in deiner Gemeinde, ein Fremder, der den Weg kreuzt. Du bist informiert, dass es auf dich ankommt, wo du die Ewigkeit verbringst. Du bist eingeladen, als Kind Gottes zu leben, und du bist gewarnt, dass es ein zu spät gibt. Bei dem reichen Mann hier war tatsächlich alles zu spät. Alles. Ich zeige es euch mal. Sein Leben lang hatte er nicht gebetet. Doch jetzt, als er tot ist, betet er: Vater Abraham. Da fällt es ihm ein. Aber zu spät. Zu Lebzeiten hatte er kein Erbarmen gekannt. Jetzt bittet er für sich. Zu spät. In seinem Leben hat er für seinen Lazarus keinen Finger krumm gemacht. Jetzt soll Lazarus für ihn was tun. Zu spät. Lebenslänglich hat er nur noch an sich gedacht. Jetzt fallen ihm seine 5 Brüder ein. Zu spät. Als Gott ihn darauf anspricht, hat er doch die Bibel, sein Wort, da besitzt er noch die Frechheit und sagt, dass das nicht genügt. Es müsste noch zusätzlich Tote auferstehen als Beweis. Der Reiche starb. Auch für ihn gab es einen Schluss von Gott. Ich kann mir vorstellen, wie der Friedhof voller Menschen war. Bei seinem Begräbnis war er bestimmt nicht geizig gewesen, denn es war ja das Letzte, was er sich von seinem Reichtum leisten konnte. Und unzählige teure Kränze sah man. Es waren viele beteuernde, aber auch kluge Grabreden, die da gehalten wurden. Das war das Urteil der Leute. Gottes Urteil lautet: ewig verloren. Auf dem Friedhof gab es bestimmt für den Reichen lange Grabreden, interessante Grabreden. Jesu Grabrede war: zu spät. Was wird Jesus über unser Leben sagen? Amen. Wir wollen beten. Herr, hab Dank, dass du in deiner Liebe mit deinem Wort uns begegnest und sagst, was du möchtest von uns. Und es ist wunderbar, wenn wir dir vertrauen können, dich erfahren und erleben können, dir nachfolgen können. Aber du siehst auch die vielen, die das noch gar nicht bewegt haben, die das gar nicht so sehen. Ach Herr, hilf, dass wir in Licht und Salz sind. Schenk uns immer wieder diesen Blick für den Lazarus vor unserer Tür. Amen.